Timothy Keller. Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit? Während Religion und Glaube noch bis vor einem knappen Jahrhundert auf der ganzen Welt selbstverständlich waren, haben die Katastrophen des 20. Jahrhunderts sowie der wissenschaftliche und technologische Fortschritt vor allem in der westlichen Welt dazu geführt, dass sich beim Thema Religion und Gott heute die Geister scheiden. Die einen sehen sich in einer zunehmend unsicheren globalisierten Welt nach Sinn und klaren Werten, die sie im Glauben suchen. Für die anderen ist Religion keine ernstzunehmende Antwort auf die großen Fragen des Lebens mehr. Die folgenden Blinks widmen sich eben jenen Ängsten, Hoffnungen und Zweifeln. Sie erklären die Grundlagen des christlichen Glaubens und ebnen so den Weg für einen offenen und respektvollen Austausch zwischen Christen und Atheisten, zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Blink Nummer 1. Das Christentum ist nicht die einzige Institution mit strikten Regeln und Gesetzen. Glaube und Religion werden heutzutage viel in Frage gestellt und auch gegenüber dem Christentum halten sich viele hartnäckige Vorurteile. Besonders dessen Image einer selbstgerechten Institution mit strengen und starren Regeln schreckt viele Menschen ab. Da wäre zum Beispiel der Wahrheits- und Alleingültigkeitsanspruch. Manche Elemente des Christentums, wie der Glaube an das direkte Verwandtschaftsverhältnis von Gott und Jesus, scheinen nicht mit der Koexistenz anderer Religionen vereinbar. Wer diese Ansichten als Wahrheit ansieht und postuliert, erklärt andere Religionen damit implizit für unwahr und ungültig. Die meisten Menschen glauben heutzutage an religiöse Pluralität, also daran, dass jede Religion auf ihre Weise Recht hat und es nicht die eine Wahrheit gibt. Das christliche Gebot, keine anderen Götter neben dem christlichen Gott haben zu dürfen, erscheint ihnen aggressiv und exklusiv. Als der Autor das Problem bei einer Podiumsdiskussion mit einem Rabbi und einem Imam erörtern wollte und alle drei Glaubensvertreter auf der Position beharrten, nicht alle Religionen könnten wahr sein, rief einer der Zuhörer aufgebracht, es werde nie Frieden in der Welt geben, wenn sich selbst die Vertreter großer Religionen nicht einigen könnten. Aber sind die Regeln des Christentums wirklich so exklusiv? Der Glaube an bestimmte Grundwerte ist ja per se nichts Schlechtes oder Gefährliches. Jede Person und jede Gesellschaft hat ihre eigenen Ideale und Überzeugungen, die ihr Identität verleihen und sie von anderen unterscheiden. Wenn du etwa als Individuum an das Recht auf Privateigentum oder die Unantastbarkeit menschlichen Lebens glaubst, ist das eines deiner persönlichen Grundprinzipien. Es ist nicht weniger stark oder fundamental als der Gottesglaube der Christen. Gesellschaften regeln das Zusammenleben ihrer Mitglieder durch grundlegende Verhaltensregeln und Gesetze, wie zum Beispiel das Verbot, andere Menschen zu töten. Solche sozialen Regeln bilden die Grundlage für die Entwicklung kollektiver Werte und die Herausbildung einer übergeordneten Gruppenidentität. Selbst besonders tolerante Gruppen fühlen sich im Glauben an eine gemeinsame Sache vereint. Wer zum Beispiel für die Rechte von Homosexuellen kämpft, glaubt, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen in der Gesellschaft genauso akzeptiert sein sollten wie heteronormative Partnerschaften. Blink Nummer 2. Das Christentum schränkt weder persönliche noch kulturelle Freiheiten ein. Ein weiteres Vorurteil gegenüber dem Christentum hängt eng mit seinen strikten Verhaltensnormen zusammen. Viele Menschen glauben, die teilweise strengen Regeln der Religion würden die persönliche Freiheit der Gläubigen sowie die kulturelle Freiheit in einer Gesellschaft einschränken. Bei seiner Arbeit im weltlich geprägten New York hörte Keller zum Beispiel häufig das Argument, die Menschen wollten selbstbestimmt nach ihren eigenen Regeln und Überzeugungen leben. Am meisten schrecke sie im Christentum die Vorstellung ab, von außen auferlegte Gebote befolgen zu müssen. In Wirklichkeit gibt es im Christentum jede Menge Raum für individuelle Freiheit und Interpretation. Die Bibel ist an vielen Stellen bewusst vage formuliert, sodass du selbst entscheiden kannst, wie du die übermittelten Grundwerte ausleben und auf deine Wirklichkeit übertragen möchtest. Es gibt zum Beispiel nicht einmal klare Vorgaben zur Gestaltung von Gottesdiensten oder der Umsetzung von Lobgesängen. Die Unterschiede zwischen den lauten Gospels afrikanischer Kulturen und den andächtig stillen Messen protestantischer Kirchen sind das beste Beispiel dafür, dass jede Person und jede christliche Gemeinde frei entscheiden können, wie sie Anweisungen auslegen. Diese Offenheit ist auch der Grund dafür, dass sich das Christentum an vielen Orten auf der Welt mit der örtlichen Kultur vermischt hat. Christliche Werte haben nicht zwingend die alten Glaubensgrundsätze überschrieben, sondern der Kultur eine weitere Inhalts- und Bedeutungsebene gegeben. Ein Beispiel dafür ist der Jesuskult in Teilen Afrikas. In vielen afrikanischen Kulturen spielt der Glaube an böse und gute Geister eine tragende Rolle. Die Bibelgeschichte, in der Jesus bei seiner Wüstendurchquerung zahlreiche böse Geister besiegen muss, hat daher bei vielen Gemeinden instinktiv Anklang gefunden, trotz der teilweise großen spirituellen Unterschiede. Blink Nummer 3. Das Christentum hat viel Gutes in der Welt bewirkt und tut es noch immer. Eine Möglichkeit, die Glaubenssätze und Grundwerte einer Gemeinschaft auf Herz und Nieren zu prüfen, besteht darin, sich ihre Umsetzung im Alltag anzuschauen. Im Falle des Christentums wirst du schnell feststellen, dass seine Anhänger viel Gutes bewirkt haben und es noch immer tun. Eine der Grundfesten des christlichen Glaubens ist das Ziel, anderen und ganz besonders hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Diese karitative Philosophie war der Ausgangspunkt für viele grundlegende Werte unserer westlichen Gesellschaften, allen voran die Unantastbarkeit menschlichen Lebens. Der biblische Ursprung dieses obersten aller Menschenrechte ist das Gebot, nicht zu töten. Alle Menschen wurden von Gott geschaffen, und wer einen anderen Menschen tötet, zerstört damit unweigerlich auch Gottes Schöpfung. Jesus, der zweifellos berühmteste Botschafter christlicher Werte, half den Armen und Kranken, wo und wann immer er konnte, und versuchte stets, andere zur selbstlosen Nächstenliebe anzustiften. Er zog die Gesellschaft der Armen und Mittellosen vor, weil sie ihn am meisten brauchten. Genau dieser christliche Glaube hat in der Geschichte zahllosen anderen Menschen die Kraft gegeben, für das Gute in der Welt einzustehen. Im 17. Jahrhundert gehörten Christen zum Beispiel zu den ersten offiziellen Gegnern der Sklaverei in den USA, weil eine solche Behandlung nicht mit ihrer Überzeugung vom Wert allen menschlichen Lebens vereinbar war. In der Zeit des Nationalsozialismus kämpfte der deutsche Pfarrer Dietrich Bonhoeffer bis zu seinem Tod im Gefängnis gegen das Naziregime. In den heute berühmten Briefen an seine Familie schrieb er, wie ihm sein Glaube die Stärke gab, der Angst zu trotzen und weder die Hoffnung noch seine klare politische Position aufzugeben. Das Christentum hat also durchaus die eine oder andere Person dazu inspiriert, das Richtige zu tun. Blink Nummer 4. Wer sich selbst als fehlbarer Mensch versteht, kann aktiv etwas an seiner Situation ändern. Viele Menschen tun sich schwer mit der christlichen Vorstellung von Schuld und Sünde. Gläubige Christen verpflichten sich, ihren Fehlern ins Auge zu sehen und ihre Sünden anzuerkennen. Ist das wirklich so schlimm? Die Antwort fällt leichter, wenn man statt von Sünde von menschlicher Fehlbarkeit spricht. Im Grunde geht es darum, dir einzugestehen, dass du nicht perfekt bist und wie jeder andere Mensch Fehler begehst. Diese Einsicht kann etwas Befreiendes haben. Ein Professor namens Alberto Del Banco besuchte für eine Forschungsstudie Gruppentreffen der anonymen Alkoholiker. Einer der jungen Männer im Kreis gab jedem außer sich selbst die Schuld an seinen Problemen. Er fühlte sich von der Gesellschaft betrogen, wütend und hilflos. Einer der anderen Teilnehmer antwortete daraufhin, ihm sei es genauso gegangen, bis er sein Ego heruntergeschraubt habe. Der Moment der Erlösung sei gekommen, als er sich selbst als Mensch voller Makel erkannte, der viele Fehler begangen hatte. Jetzt glaubte er nicht mehr, sein perfektes Leben sei von der Gesellschaft ruiniert worden und fühlte sich folglich nicht mehr andauernd wütend und betrogen. Wer sich wie dieser Mann als fehlbaren Menschen begreift, stellt sich seinen Problemen, statt sich in Ausreden zu flüchten. Stell dir vor, du hast ein chronisch schwaches Immunsystem und suchst die Verantwortung ausschließlich bei externen Faktoren wie der Umwelt, deinen schlechten Genen und so weiter. Da du auf diese Dinge keinen Einfluss hast, wird sich auch deine Gesundheit nicht verbessern. Wenn du stattdessen überlegst, ob dein eigenes Verhalten der Grund sein könnte, zum Beispiel zu wenig Bewegung, zu viel Stress, Zigaretten oder Alkohol, kannst du anfangen, aktiv etwas an deiner Lage zu ändern. Blink Nummer 5. Leid, Unrecht und Katastrophen sind kein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Allen tapferen und wertvollen Bemühungen der Menschheit zum Trotz gibt es immer noch unendlich viel Leid, Gewalt und Unglück auf der Welt. Für viele Menschen ist genau das der nahezu todsichere Beweis dafür, dass es so etwas wie einen liebenden und gerechten Gott nicht geben kann. Aber diese Menschen vergessen, dass auch schwere Zeiten und negative Ereignisse zu etwas Gutem führen könnten. Ein Beispiel dafür ist die Josefsgeschichte. Josef wird von seinen Brüdern für sein arrogantes und anderen Menschen gegenüber abschätziges Verhalten gehasst und später gar an einen Sklavenhändler verkauft. Als der Pharao von Ägypten, in dessen Diensten er als Sklave landet, von seiner Fähigkeit zur Traumdeutung erfährt, erlangt er seine Freiheit wieder, sagt eine 7-jährige Dürre voraus und gelangt schließlich zurück zu seiner Familie. Für Josef hat sich also durch die anfängliche Tragödie vieles zum Positiven verändert. Aufgrund seiner Erfahrung als Sklave und Gefangener behandelt er andere Menschen fortan mit Respekt. Der harte Kampf ums Überleben hat ihn zu einem besseren, stärkeren Menschen gemacht. Bei besonders dramatischen Ereignissen wie der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004 sagen viele, den Menschen sei ein unermessliches Unrecht widerfahren. Wenn wir solche Ereignisse nicht als zweifelsohne schreckliche, aber letztlich willkürliche Laune der Natur betrachten, sondern als Unrecht bewerten, gehen wir implizit von der Existenz einer höheren Macht aus, die das Ereignis hätte beeinflussen oder verhindern können. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Kategorien gerecht oder ungerecht sind nicht naturgegeben. Wenn es gar keinen Gott gibt, woher sollten wir dann die Fähigkeit zu einer solchen Einteilung und Bewertung haben? Blink Nummer 6. Die Vorstellung von Hölle und Strafe steht nicht im Widerspruch zur Liebe Gottes. Die Strafe Gottes ist ein weiteres Konzept, das viele Menschen mit dem Christentum assoziieren und negativ bewerten. Die Vorstellung eines jähzornigen, urteilenden Gottes, lodernder Fegefeuer und ewiger Buße erscheint ihnen abschreckend, irrational und nicht zeitgemäß. Dabei ist die Hölle auch im Christentum nicht wortwörtlich als Flammen des Inferno zu verstehen, sondern als abstrakte Vorstellung, dass jemand vom rechten Weg abkommt und sich zu sehr auf negative Dinge konzentriert. Wenn du dich von den falschen Dingen wie Geld, Macht oder Ruhm abhängig machst, wird dein Leben dem christlichen Glauben nach zu deiner persönlichen Hölle. Sie ist also kein konkreter physischer Ort, sondern ein Zustand. Die Mischung aus allem, was du fühlst, vermisst und bereust. Jesus soll einst einem reichen Mann gesagt haben, sein Geld halte ihn davon ab, in den Himmel zu kommen. Da der Mann namenlos und unbekannt blieb, handelt es sich vermutlich um eine generelle Botschaft. Wenn du zu sehr nach Geld trachtest, wirst du nie wirklich glücklich sein. Statt wie im Himmel oder nahe bei Gott zu leben, wirst du auf ewig selbstsüchtig um dein eigenes Ego kreisen. Darüber hinaus ist es keine absurde Vorstellung, dass auch ein gerechter und liebender Gott dann und wann wütend auf die Menschen wird. Stell dir vor, eine dir nahestehende Person begeht wieder und wieder Fehler, anstatt ihr wahres Potenzial auszuschöpfen und sich voll zu entfalten. Mit Sicherheit würdest auch du sauer oder gar streng werden, weil sie dir am Herzen liegt und du dir wünschst, sie möge endlich Verantwortung übernehmen. Unsere eigene weltliche Gesellschaftsordnung ist der Beweis dafür, dass Gerechtigkeit nicht ohne Urteile und Strafen durchsetzbar ist. Eine Welt ohne Strafen für Mörder und Gewaltstraftäter wäre ungerecht, ganz besonders für die Opfer und ihre Angehörigen. Eine Geschichte aus der Bibel erzählt Ähnliches. Als Adam und Eva Gottes Wort ignorierten und von der verbotenen Frucht aßen, fühlte Gott sich betrogen und verbannte sie wütend und enttäuscht aus dem Paradies. Er gab ihnen dennoch Kleidung und wachte weiter über sie, weil er sie liebte und beschützen wollte. Blink Nummer 7. Die Wissenschaft hat die Existenz Gottes nicht widerlegt. Eines der schwerwiegendsten und häufigsten Argumente gegen Religion im Allgemeinen lautet, die Wissenschaft habe so gut wie alle Rätsel des Lebens gelöst, die Religion damit widerlegt und de facto obsolet gemacht. Dabei sind Religion und Wissenschaft nicht so inkompatibel, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Die katholische Kirche hat die Evolutionstheorie bereits vor Jahrzehnten als wahr anerkannt und sie gleichzeitig als mit dem Glauben vereinbar erklärt. Viele bedeutende Forscher und Wissenschaftler sind tiefgläubig. Beispiele wie das von Francis Collins, dem Leiter des berühmten Human-Genom-Projekts, zeigen, dass Forschung und Religion kein zwingender Widerspruch sein müssen. Außerdem gibt es viele Fragen, auf die die Forschung nach wie vor keine Antwort weiß. Der vielbeschworenen Logik nach hat jedes Ereignis eine Ursache, richtig? Aber welche war dann die allererste Ursache, die alle Prozesse im Universum in Gang setzte? Welches war das allererste kosmische Ereignis? Die Wissenschaft kann diese Fragen bisher nicht beantworten, ohne sich in Widersprüche zu verstricken. Wissenschaftlich gesehen kann eine unendliche Kette von Ereignissen unmöglich aus dem Nichts heraus initiiert worden sein. Und wer den Urknall an den Anfang all dieser Ereignisse setzt, muss konsequenterweise fragen, was wiederum den Urknall auslöste. Der Religion zufolge war deshalb Gott der Anfang aller Ereignisse, der Schöpfer allen Lebens. Die Wissenschaft ist all ihrer phänomenalen Errungenschaften zum Trotz nicht das richtige Werkzeug, um Wunder zu widerlegen oder zu erklären. Sie funktionieren auf einer ganz anderen Ebene. Wer sagt, es gebe keine wissenschaftliche Erklärung für die in der Bibel beschriebenen Wunder Jesu, wie die Wandlung von Wasser zu Wein oder die Heilung der Kranken, der hat das Prinzip nicht verstanden. Wunder können per Definition nicht von der Wissenschaft erklärt werden. Es geht nicht darum, ob du sie beweisen oder widerlegen kannst, sondern ob du an sie glauben willst oder nicht. Blink Nummer 8. Vieles spricht dafür, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Nicht weniger umstritten als die Existenz Gottes ist die Wiederauferstehung Jesu von den Toten. Der biblischen Legende nach starb er am Kreuz und kehrte 3 Tage später ins Leben zurück. Die Frage lautet natürlich, ist so etwas wirklich möglich? Der Autor Keller sagt ja und führt gleich mehrere Argumente ins Feld. Kurz nach dem Tode Jesu habe es innerhalb der gesamten christlichen Gemeinde eine spürbare Wandlung gegeben, die in ihrer Intensität nur durch eine reale Erfahrung erklärbar ist. Unzählige Menschen hätten plötzlich zum Glauben gefunden und gepredigt, Jesus sei von den Toten auferstanden. Es gibt nicht einen einzigen Hinweis auf Unstimmigkeiten innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft zu dieser Zeit. Da es offensichtlich nichts zu diskutieren gab, müsse die Wiederauferstehung wirklich stattgefunden haben. Dabei war das Konzept im Christentum bis dato unbekannt. Im Gegensatz zur griechischen Mythologie, in der Götter wiederholt menschliche Gestalt angenommen hatten, war die Vorstellung göttlicher Präsenz in einem auferstandenen menschlichen Körper damals völlig neu für die Glaubensgemeinschaft. Dass sich niemand daran störte, ist für Keller ein weiterer Beweis dafür, dass es wirklich passiert ist. Wäre die Geschichte der Wiederauferstehung erfunden, hätte man sie äußerst stümperhaft zusammengeschustert. Zahlreiche Details hätten der christlichen Doktrin schaden können oder damals für erhebliche Zweifel gesorgt. Die ersten Menschen, die dem wiederauferstandenen Jesus begegneten, waren allesamt weiblich. Zu jener Zeit waren Frauen jedoch vor Gericht nicht als Augenzeugen anerkannt. Wenn jemand die Geschichte hätte erfinden und wasserdicht absichern wollen, hätte er die ersten Zeugen also besser als Männer ausgegeben. Die Bibel nennt die Augenzeugen der Wiederauferstehung sogar beim Namen. Allein der Apostel Paulus listet über 300 Zeugen auf, von denen angeblich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch viele am Leben waren. Da die Straßen im Römischen Reich gut ausgebaut waren, wäre es ein leichtes gewesen, die aufgeführten Zeugen persönlich zur Rede zu stellen. Paulus wird dementsprechend nur Augenzeugen genannt haben, wenn er wirklich vom Wahrheitsgehalt der Ereignisse und der Aufrichtigkeit ihrer Aussagen überzeugt war. Blink Nummer 9. Es gibt unzählige Hinweise auf eine mögliche Existenz Gottes. Es mag keine handfesten Beweise für Gottes Existenz geben. Es gibt aber eine Menge Hinweise, die sich nicht so einfach von der Hand weisen lassen. Wir Menschen sind zu tiefen Gefühlen fähig, die uns mit etwas verbinden, das weiter reicht, als unser Verstand denken kann. Wir scheinen mit einer Art höheren Energie verbunden zu sein, in der auch die Existenz eines höheren Wesens vorstellbar ist. Die meisten unserer moralischen Überzeugungen und ästhetischen Empfindungen sind kaum mit den Instrumenten unserer normalen, profanen Welt greifbar, sondern können nur spirituell oder philosophisch erkundet werden. Manche Dinge sind so eindeutig falsch, zum Beispiel der Sinn und grundlose Mord an einem anderen Menschen, andere wie eine atemberaubende Landschaft oder eine magische Melodie wiederum so instinktiv und unumwunden schön, dass es scheint, als würden sie etwas tief in unserem Inneren berühren. In solchen Momenten fehlen uns vielleicht die Worte, unsere Gefühle zu beschreiben. Die meisten von uns suchen konstant nach einem Sinn für unser Tun, Handeln und Fühlen. Wir sehen uns nach Erfüllung, Bedeutung und einer Berufung für unser Leben. Es gibt viele Menschen, die sich zusätzlich nach dem Gefühl sehen, von einem Gott oder höheren Wesen beobachtet und beschützt zu werden. Wenn all diese Wünsche und Sehnsüchte so stark und präsent sind, ist es da so unwahrscheinlich, dass es eine Entsprechung, eine Art Gegenstück oder Erfüllung gibt? Wäre es nicht völlig sinnlos, sich fortwährend nach etwas zu sehen, das nicht befriedigt werden kann? Ist es nicht sogar wahrscheinlich, dass es sich mit diesen Sehnsüchten wie mit anderen alltäglichen Bedürfnissen verhält, wie dem Hunger, den es nur deswegen gibt, weil er durch Nahrung gestillt werden kann? Der Schriftsteller John Updike beschreibt den Gedanken einer Welt ohne eine solche Entsprechung und höhere Energie als absolute Horrorvorstellung. Am Ende ist Glaube natürlich etwas sehr Persönliches. Es bleibt letztlich jedem selbst überlassen, ob er glauben möchte oder nicht. Diese Hinweise auf die Möglichkeit einer höheren Existenz sind allerdings wertvolle Denkanstöße, die zum Nachdenken und gegenseitigen Verständnis zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen einladen. Das waren die Blinks zu Warum Gott von Timothy Keller. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass unsere moderne Welt mehr und mehr in zwei Lager geteilt scheint. Einerseits machen wissenschaftliche und soziale Entwicklungen die Existenz eines höheren Wesens für viele undenkbar. Andererseits sehen sich angesichts all der Krisen in der Welt immer mehr Menschen nach göttlicher Geborgenheit und Führung. Dabei ist die Existenz Gottes nicht nur möglich, sondern regelrecht plausibel. Moderner Wissenschaft zum Trotz hält das Christentum wertvolle Antworten und Hilfestellungen für das heutige Leben parat und kann auf dem Weg zu einem besseren Leben ein guter Wegweiser sein. Hier ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Erkenne deine Schuld. Wenn du dir eingestehst, dass du selbst für deine Fehler und dein Glück verantwortlich bist, kannst du endlich aktiv etwas an deiner Situation ändern. Entschuldige dich bei einem Freund, den du verletzt hast, kündige den Job, der dich unglücklich macht, und fange an, gesünder zu leben, wenn du dich unwohl fühlst. Was ist deine Meinung? Fühlst du dich in deinem Glauben bestärkt? Stehst du dem Christentum und Glauben generell jetzt offener gegenüber? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, was unsere Blinks bei dir bewirkt haben. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Warum Gott und teile deine Gedanken mit uns.